lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Buch Prediger. Wir fahren fort mit der Auslegung dieses Buches und sind in Kapitel 10 angelangt. Prediger, Kapitel 10. Heute möchte ich die Aufmerksamkeit auf die ersten 15 Verse richten. Prediger, Kapitel 10, Verse 1 bis 5. Hört das Wort des Herrn. Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Das Herz des Weisen ist nach seiner Rechten und das Herz des Toren nach seiner Linken gerichtet. Und auch wenn der Tor auf dem Weg wandelt, fehlt ihm der Verstand und er sagt allen, er sei ein Tor. Wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, wie ein Irrtum, der von Machthabern ausgeht. Die Torheit wird in große Würden eingesetzt und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte auf Pferden gesehen und Fürsten, die wie Knechte zu Fuß gingen. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen und wer eine Mauer einreißt, kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und man die Schneide nicht geschliffen, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber die Weisheit ist vorteilhaft, um etwas instand zu setzen. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so nützt der Beschwörer nichts. Die Worte des Mundes eines Weisen sind Anmut, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn. Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede ist schlimmer Unsinn. Und der Tor macht viele Worte, doch weiß der Mensch nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wer wird es ihm kundtun? Die Mühe des Toren macht ihn müde, ihn, der nicht einmal zur Stadt zu gehen weiß. Amen. Nachdem Salomo zuvor die Unberechenbarkeit des Lebens beschrieben hat, richtet er nun den Blick auf Weisheit und Torheit. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Abschnitt beschäftigt, wo Salomo uns beschrieben hat, dass es unberechenbare Dinge im Leben kommen. Nun beschäftigt Salomo sich mit Weisheit und Torheit etwas intensiver. Wir kommen nun zu einem Abschnitt des Buches Prediger, das an das Buch der Sprüche aus der Bibel erinnert. Denn die Sprüche, das Buch der Sprüche in der Bibel, sie bestehen aus vielen einzelnen für sich stehenden Aussagen. Und ähnlich verfährt Salomo auch hier in dem Text, den wir eben gelesen haben, wenn es euch aufgefallen ist. Er gibt uns eine Reihe von Sprüchen und von Versen, die teilweise unabhängig voneinander sind und dennoch von einem zentralen Thema handeln, nämlich das Thema der Weisheit und Torheit. Im Grunde stellt Salomo in diesen Versen Weisheit und Torheit gegenüber. Er vergleicht diese beiden Dinge und dabei zeigt er nüchtern auf, welche Folgen ein törichtes Leben und welche Folgen ein weises Leben mit sich bringt. Und zugleich will er uns dadurch ermutigen und auch herausfordern, nach Weisheit zu streben, damit wir dadurch die Folgen der Weisheit in unserem Leben erfahren, nämlich Segen, Glückseligkeit, Freude und Gelingen in unserem Leben. Und um die Weisheit mit der Torheit zu vergleichen, werde ich heute auf folgende drei Bereiche eingehen. Erstens die Tragweite der Torheit. Dann zweitens die Vorteile der Weisheit und drittens die Last der Torheit. Salomo zeichnet uns in diesen Versen zwei Porträts. Zum einen das Porträt eines weisen Mannes und auf der anderen Seite das Porträt eines törichten Menschen. Und das Ziel dieser Porträts besteht darin, dass sich jeder von uns in diesem Raum heute Morgen mit einem dieser beiden Porträts identifiziert. Und auch wenn es nicht einfach ist und manchmal auch schmerzhaft ist, kann es hilfreich sein und ist es notwendig, uns mit diesen Porträts zu beschäftigen, selbst wenn wir uns ehrlich damit identifizieren müssen, dass wir teilweise vielleicht sogar zu einem törichten Menschen zählen. Du solltest dich prüfen und dir die Frage stellen, heute Morgen, passe ich eher an das Porträt eines weisen Menschen oder passe ich eher in das Porträt eines törichten Menschen? Und mit der Wahrheit Gottes konfrontiert zu werden, ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer leicht, von Sünde überführt zu werden. Es ist nicht immer leicht, wenn der Geist Gottes durch das Wort Gottes in deinem Herzen wirkt und dir aufzeigt, dass du eigentlich teilweise töricht handelst. Aber es ist heilsam. Es ist heilsam. Und wenn wir heute Morgen mit einem aufrichtigen Herzen zu diesem Gottesdienst gekommen sind, mit dem Ziel, Gottes Wort zu hören, um dadurch verändert zu werden, dann wollen wir auch hören, wenn wir in gewissen Bereichen des Lebens töricht handeln, damit wir dadurch Buße tun können und Weisheit empfangen können, um die Torheit abzulegen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und so lasst uns mit einem demütigen Herzen, mit einem aufrichtigen Herzen Gottes Wort heute hören und uns mit diesen beiden Porträts vergleichen, um am Ende eine Bilanz zu ziehen, wohin wir gehören. Lasst uns zum ersten Punkt kommen, zum ersten Bereich. Die Tragweite der Torheit, die Verse 1 bis 7. Das heißt hier in Vers 1, tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Dieser erste Vers bildet wie so oft das Fundament für die weiteren Aussagen von Salomo in diesem Abschnitt. In diesem ersten Vers geht Salomo auf das Gewicht, auf die Tragweite, auf die immense Zerstörungskraft der Torheit ein. Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Und diese Tragweite, um das Gewicht der Torheit zu beschreiben, gebraucht Salomo eine sehr treffende und hilfreiche Illustration. Er spricht hier von toten Fliegen und damit meint Salomo entweder Fliegen, die bereits tot sind oder giftige Fliegen, die eben Tod bringen können. Er spricht hier von toten Fliegen, von giftigen Fliegen, die die ganze Mühe und die ganze Arbeit eines Salbenmischers zerstören können. Eine einzige kleine tote oder giftige Fliege macht die ganze Mühe und Arbeit eines Salbenmischers zunichte. Das sorgfältig hergestellte Öl oder auch Parfüm des Salbenmischers wird zerstört, wenn eine einzig kleine Fliege in dieses Öl oder dieses Parfüm hineinfliegt, dort stirbt und dann macht er dieses Öl, dieses Parfüm gärend und stinkend und kaputt, diese Fliege. Und diese Illustration nimmt Salomo nun und überträgt sie auf die Zerstörungskraft der Torheit. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Wenn Salomo hier von Torheit spricht, dann spricht er von einem Verhalten oder von einem Denken, das von mangelnder Einsicht, unüberlegtem Handeln und unbelehrbarem Charakter spricht. Also eine Person, die sich nichts sagen lässt, die keine Unterweisung, keine Ermahnung oder Korrektur annimmt und dadurch aus mangelnder Einsicht unüberlegt handelt und spricht. Solch eine Person ist eine enorme Gefahr für sich selbst und für die Gesellschaft. In unserem Vers betont Salomo, dass nur ein bisschen von dieser Torheit mehr wiegt, mehr Gewicht hat, eine größere Tragweite hat wie Weisheit und Ehre. Weisheit ist das Gegenteil von Torheit. Weisheit beschreibt eine Person, die Erkenntnis und Einsicht hat, die sich korrigieren und verändern lässt, die Ermahnung und Korrektur annimmt und die ihr Leben nach den moralischen und biblischen und guten Werten Gottes ausrichtet. Und Salomo sagt nun, ein wenig Torheit wiegt mehr wie Weisheit. Ein dummer Mensch, der dumme Entscheidungen trifft und der nicht auf Rat hört, seine Handlungen sind gewichtiger als das Leben und die Handlungen eines Menschen, der versucht, nach den Werten Gottes zu leben. Damit will Salomo nicht sagen, dass Torheit besser ist als Weisheit. Im Gegenteil. Er will aufzeigen, dass du dein ganzes Leben auf den weisen Beschlüssen Gottes aufbauen kannst, dass du versuchen kannst, ein moralisch gutes, biblisches Leben zu leben und es dir vielleicht sogar gelingen kann, 60 oder 70 Jahre, aber dann triffst du eine einzige törichte Entscheidung und diese eine einzige törichte Entscheidung wiegt mehr wie 70 Jahre in Weisheit gelebt zu haben. Das ist die Aussage von Salomo. Und es ist nicht so, dass wir dem zustimmen müssen. Wenn jemand ein gutes und moralisches Leben gelebt hat, 60 oder 70 Jahre, und dann tätigt er eine einzige törichte Handlung. Worüber sprechen die Menschen in der Zukunft über diesen Menschen? Über seine guten Taten? Über seine Torheit? Über das, was er falsch gemacht hat? Sehen wir, Torheit wiegt mehr als Weisheit. Das ist, was Salomo uns hier sagen will. Und damit verbindet er in gewisser Weise das, was, womit er Kapitel 9 geschlossen hat. Denn in Kapitel 9 sagt er, dass ein Sünder viel Gutes vernichtet. Eine einzige Sünde kann viel Gutes zerstören. Ein paar kleine Sprengkörper sind in der Lage, einen Wolkenkratzer zu Fall zu bringen. Eine kleine Torheit ist in der Lage, ein ganzes Leben zu Fall zu bringen. Ein kleines Loch kann ein großes Schiff versinken. So kann ein wenig Torheit die ganze Welt zerstören. Es war nur ein kleiner Biss in eine verbotene Frucht, die eine ganze Welt und ein ganzes Universum in die Verdammnis getrieben hat. Torheit ist wie der chemische Stoff Stickstofftriodid. Ich habe mich informiert, ich bin kein Chemiker. Aber dieser Stoff ist hochexplosiv. Bereits eine sehr geringe Menge von diesem Stoff und ein wenig Rütteln an diesem Stoff bringt diesen Stoff zum Explodieren. So ist Torheit. Selbst eine geringe Menge dieses Stoffes bei einer falschen Handhabung dieses Stoffes kann zu großem und enormen Schaden führen. Kleine, dumme und unüberlegte Fehltritte sind in der Lage, einen guten Ruf, den man sich jahrelang aufgebaut hat, für immer zu zerstören. Sehen wir, wie gewichtig Torheit ist. Dies bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens. Freundschaften, die jahrelang aufgebaut wurden, können durch einen törichten Streit für immer zerstört werden. Nationen, die Jahrhunderte in Weisheit aufgebaut worden sind, können durch ein törichtes Wort in einen Kriegszustand versetzt werden und für immer zerstört werden. Gemeinden, die jahrelang mit göttlicher Weisheit aufgebaut wurden, können durch einen einzigen Sünder zerstört werden. Paulus kannte die Zerstörungskraft der Torheit und der Sünde, weshalb er den Korinthern sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 1. Korinther 5, Vers 6. Es reicht, wenn ein einziges Mitglied von 100 Gemeindemitgliedern in Sünde lebt, in bewusster, aktiver Sünde lebt, um die ganze Gemeinde zu zerstören. Es reicht ein einzigen Menschen. Ein wenig Sauerteig zerstört die ganze Gemeinde. Salomo will uns hier also aufzeigen und uns alle sensibel dafür machen, welch eine Tragweite und Zerstörungskraft die Torheit in deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen hat. Wenn wir nochmals an die Illustration dieser Fliege und des Salbenmischers denken, dann kann sich die Frage stellen, wie kam denn überhaupt die Fliege in dieses Öl hinein? Hat der Salbenmischer nicht sorgfältig aufgepasst und seine Salben gut verschlossen, als er den Raum verlassen hat? Was ist passiert? Er war unvorsichtig. Was können wir tun, damit wir uns davor schützen, dass solche kleinen Fliegen in uns hineinkommen und uns stinkend und gärend machen? Oder was können wir tun, dass nicht wir selbst solche kleinen Fliegen sind und in das Leben anderer Menschen hineinkommen, um sie stinkend oder gärend zu machen? Die Antwort liefert unser Herr Jesus Christus selbst, indem er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Matthäus 26, Vers 41. Wie schützt du dich davor, vor diesen toten Fliegen, indem du ein wachsames und ein betendes Leben führst? Indem du darauf achtest, dass keine Torheit in dich hineinkommt? Indem du darauf achtest, nicht mit törichten Menschen umzugehen? Indem du darauf achtest, nicht törichte Dinge zu lesen oder anzuschauen? Und indem du beständig im Gebet bist und deine Torheit reflektierst und sie vor Gott bringst, damit er diese Dinge, diese toten Fliegen aus dir hinaustreibt. Indem wir wachen und beten, schützen wir uns davor, töricht zu handeln. Nachdem Salomo uns in diesem ersten Vers die Tragweite und Kraft der Torheit beschrieben hat, geht er dann in den nächsten Versen auf zwei Bereiche ein, um diese Wahrheit zu bekräftigen. Der erste Bereich ist der Lebensweg des Weisen und des Toren in den Versen 2 bis 3. Hier heißt es in Vers 2, das Herz des Weisen ist nach seiner Rechten und das Herz des Toren nach seiner Linken gerichtet. Nun, wenn die Bibel vom Herz spricht, Daniel hat das letzte Woche schon angedeutet, dann spricht sie von den Emotionen, von den Gefühlen, von dem Verstand, von dem Wissen eines Menschen. Nun, was genau meint Salomo hier aber, wenn er davon spricht, dass das Herz, also die Empfindungen, die Emotionen, das Wissen eines Menschen, eines weisen Menschen nach seiner Rechten gerichtet ist und das Herz eines Törichten nach seiner Linken gerichtet ist? Nun, die rechte Hand ist in der Bibel ein Sinnbild von Kraft, von Schutz, von Segen, von Stärke und sogar von Erlösung. Die linke Hand hingegen wird nicht so positiv in der Bibel dargestellt. Ihr fehlt es an Kraft, ihr fehlt es an Stärke, an Fähigkeit oder an Geschicklichkeit. Tatsächlich symbolisiert die linke Hand sogar die Verdammnis. Wir lesen, wie Jesus bei seiner zweiten Wiederkunft auf diese Erde mit den Gerechten und mit den Ungerechten umgehen wird. Das heißt, und er wird die Schafe, seine Kinder, seine Gemeinde, zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Matthäus 25, Vers 33. Und dann sagt er in Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Wenn Salomo hier also davon spricht, dass das Herz der Weisen nach ihrer Rechten und das Herz der Toren nach ihrer Linken gerichtet ist, da meint er genau das. Die Weisen streben nach Stärke, sie streben nach Weisheit, sie streben nach Ehre, sie streben nach Erlösung. Die Toren streben nichts von alledem an. Sie streben einzig und allein ihr eigenes Verderben an, ohne dass sie es wissen. Sie streben nicht nach Stärke, sie streben nicht nach Weisheit, sie streben nicht nach göttlichen Erkenntnissen, nach Rettung und Heil. Sie streben nach Torheit und nach ihrem eigenen Verderben. Und das bestätigt Salomo dann in Vers 3 und sagt, und auch wenn der Tor auf dem Weg wandelt, fehlt ihm der Verstand und er sagt allen, er sei ein Tor. Eine andere Übersetzung sagt auch, er sagt zu allen, sie seien Toren. Und damit offenbart er selber, dass er ein Tor ist. Ein törichter Mensch zeigt allen Menschen durch sein Verhalten und durch sein Reden und durch sein Wandel, er sei ein Tor. Entscheidungen, die er trifft, Worte, die er spricht, Handlungen, die er vollzieht, bezeugen allen Menschen, ohne dass er es aussprechen muss, dieser Mann oder diese Frau ist ein Tor. Diese Person nimmt keinen Rat an. Diese Person reitet sich selbst ins Unglück. Diese Person hinterlässt Chaos überall, wo sie hinkommt. Diese Person zerstört Beziehungen und diese Person ist unausstehlich. Salomo zeigt uns hier also auf, dass sich ein Weiser oder ein Tor darin zu erkennen gibt, worauf sein Herz gerichtet ist. Worauf ist dein Herz gerichtet? Ist dein Herz darauf gerichtet, Erkenntnis, göttliche Erkenntnis zu erlangen, Stärke, göttliche Stärke zu erlangen, Weisheit zu erlangen, die Erlösung zu erlangen, nach Gutem zu streben, nach all dem, was auch letzte Woche aus Philippa Kapitel 4 gepredigt worden ist, nach all diesen guten Dingen strebst du danach, dann offenbart es, dass du ein weises Herz hast. Interessieren dich all diese Dinge nicht? Lebst du für dich selbst? Lehnst du Unterweisung und Ermahnung ab? Handelst du beständig töricht, dann offenbart es, dass dein Herz töricht ist. Und weil das Herz in dieser Frage so entscheidend ist, ermahnt uns Salomo im Buch der Sprüche, behüte dein Herz, wie? Mehr als alles. Wie soll ich nicht meine Kinder behüten? Soll ich nicht meine Frau behüten? Soll ich nicht meine Gemeinde behüten? Oh nein. Vor allen Dingen behüte dein Herz. Wieso? Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, Sprüche 4, Vers 23. Wenn ich mein Herz nicht behüte, dann kann ich auch meine Frau nicht behüten, dann kann ich auch meine Kinder nicht behüten, dann kann ich auch die Gemeinde nicht behüten. Dann diene ich dazu, euch alle in die Irre zu führen. Weil ich mein Herz in die Irre führen lasse. Achte zuerst auf dein Herz. Wo steht dein Herz? Zu rechten oder zu linken? In den nächsten Versen beschreibt Salomo dann einen weiteren Bereich, in dem das Gewicht und die Tragweite der Torheit zum Vorschein kommt, und das ist die Regierung eines Toren in den Versen 4 bis 7. Hier beschreibt Salomo das Verhalten und die Regierung von einem Herrscher, der töricht ist. Zunächst wird uns in Vers 4 beschrieben, wie ein weiser Mensch inmitten einer törichten Regierung sich zu verhalten hat. Das heißt dort, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht. Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Hier wird ein törichter Herrscher oder ein törichter König einer weisen Person gegenübergestellt. Und der Gedanke hinter diesem Vers ist, selbst wenn der König zornig ist und dich unter Druck setzt, solltest du deine Position, also deinen Standpunkt, deine Überzeugungen nicht aufgeben. Anders ausgedrückt, ein weiser Mensch lässt sich von seinen Überzeugungen, und ich möchte hinzufügen, biblischen und gottesfürchtigen Überzeugungen, nicht abbringen, selbst wenn der König höchstpersönlich ihn unter Druck setzt. Und wenn du dann deinem Widersacher in einer ruhigen und gelassenen Art deine Standhaftigkeit zeigst, deine Gelassenheit, sagt Salomo, dann bewahrst du dich und auch andere vor großen Sünden. Daniels Standhaftigkeit, als er von einem törichten König dazu genötigt wurde, Fleisch zu essen, bewahrte ihn und seine Kameraden vor großen Sünden. Er ist standhaft geblieben und hat weiterhin den Gott Israels angebetet, dreimal am Tag mit offenem Fenster, selbst als ihm verboten wurde, von einem törichten König andere Götter anzubeten. Indem er seine Position nicht verlassen hat, indem er standhaft geblieben ist, hat er sich und auch andere vor großen Sünden bewahrt. Auch Martin Luther hat seine Position der Irrtumslosigkeit der Schrift nicht verlassen, selbst als der Papst und als Konzilien ihn gedroht haben. Wenn also dein Vorgesetzter voller Wut und voller Zorn Dinge von dir fordert, die gegen deine biblischen Überzeugungen gehen, so verlass deine Position nicht. Bleib standhaft, gelassen. Reagier nicht mit Torheit gegenüber Torheit. Bleib gelassen, bleib ruhig, bleib standhaft und zeige deinem Vorgesetzten, dass du ihn respektierst und ehrst, aber dass du Gott mehr respektierst und ihn mehr ehrst. Und wenn unser Land von uns Dinge fordert, die gegen unseren biblischen Überzeugungen sich richten, dann bleiben wir gelassen und standhaft und verlassen unsere Positionen nicht, damit wir uns selbst und dieses Land vor großen Sünden schützen. So, das ist ein Bereich, wie wir als weise Personen, als wiedergeborene Christen inmitten einer törichten Regierung leben sollten. Und dann beschreibt Salomo in Versen 5 bis 7, wie verkehrt und wie durcheinander eine Gesellschaft ist, wenn ein Tor sie regiert. Es gibt ein Übel, sagt er, das ich unter der Sonne gesehen habe, wie ein Irrtum, der von Machthabern ausgeht. Die Torheit wird in große Würden eingesetzt und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte auf Pferden gesehen und Fürsten, die wie Knechte zu Fuß gingen. Hier beklagt Salomo den Irrtum, das Übel, das von einem törichten König ausgeht. Und zwar besteht dieses Übel darin, dass durch diesen Herrscher alles in der Regierung kopfüber steht. Es ist alles kopfüber. Es ist alles nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Törichte, unkluge und dumme Menschen werden von diesem Herrscher eingesetzt in hohe Positionen und Verantwortungsbereiche. Reiche, ehrenvolle, weise Personen hingegen bekommen niedrige Positionen und werden nicht beachtet. Knechte und Sklaven, die eigentlich zu Fuß laufen sollten, dürfen auf Pferden reiten, wohingegen Fürsten und Ehrenpersonen zu Fuß laufen müssen. Also ein törichter König. Er handelt töricht. Und seine Regierung steht kopfüber. Und sehen wir nicht genau dieses Übel von Salomo, das von Salomo hier spricht in unseren Tagen? Unbelehrbare Menschen, törichte Menschen, mit unbiblischen und unmoralischen Sichtweisen besetzen nicht nur unsere Regierungsplätze, sondern sie sitzen sogar als Dozenten auf Lehrstühlen und unterrichten unsere Kinder mit ihren Torheiten und Dummheiten. Sie leiten unser Land, sie prägen unsere Kinder mit ihren törichten Ideologien, wodurch unsagbare Torheit verbreitet wird im ganzen Land, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie, der Klimawandel oder der Genderwahn. Unsere Regierung steht kopfüber. Wohingegen die Menschen, welche nach göttlichen und biblischen Prinzipien leben und unsere Generationen nach uns biblisch prägen könnten und würden, verfolgt und mundtot gemacht werden. Das ist das Übel, welches Salomo hier beklagt und dem wir zustimmen können. Doch als weise Personen sollen wir uns darüber nicht aufregen. Und nicht mal in unseren Gedanken den König fluchen. Darauf werden wir sogar wohl nächste Woche eingehen, sagt Salomo dann in Kapitel 10, Vers 20, dass wir uns nicht mal in unseren Gedanken den König fluchen sollten. Selbst wenn wir sehen, ja, unser König, unsere Regierung handelt tatsächlich so töricht, sollten wir uns davor hüten, ihn in unseren Gedanken zu fluchen. Wir sollen die Dinge sehen und biblisch beurteilen und dennoch gottesfürchtig und gelassen und zurückhaltend inmitten einer solchen Regierung leben, denn wir wissen, es wird ein Tag kommen, wo der König der Könige kommen wird, den Gott selbst eingesetzt hat auf seinem heiligen Berg, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, nachdem er am Kreuz von Golgatha das Erlösungswerk vollbracht hat und stellvertretend für sein Volk dort gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist und sich nun zu Rechten Gottes gesetzt hat. Es wird ein Tag kommen, wo dieser König der Könige, den wir jetzt nicht sehen, sichtbar kommen wird und alle gottlose Regierung ein für alle Mal vernichten wird und er wird die Welt wieder umdrehen und die richtigen Ordnungen einführen. Und da wir als Christen dies wissen, sind wir ruhig und gelassen, selbst in einer Regierung, wo alles kopfüber steht. Ein törichter Mensch würde sich aufregen die ganze Zeit, aber wir als Christen nicht. Prüfe dich an dieser Stelle im Lichte des Wortes Gottes, das wir eben gehört haben. Findest du dich darin wieder, durch deine Handlungen oder durch deine Worte in irgendeiner Form wie tote Fliegen zu sein im Leben anderer Menschen. Dass du das Leben anderer Menschen stinkend und gärend machst. Findest du Fliegen, tote Fliegen, törichte Dinge in dir selbst, die dich selbst stinkend und gärend und unwiderstehlich machen? Dass Menschen versuchen, dich zu meiden? Findest du dich darin, wieder wankelmütig zu sein? Hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, weil du nicht standhaft bist und wenn deine Eltern oder deine Vorgesetzten oder unsere Regierung Dinge von dir fordern, die eigentlich gegen deine Prinzipien gehen, aber du schaffst es nicht, standhaft zu sein. Freust du dich über törichte Regierungen? Oder kannst du durch Gottes Gnade sagen, nein, durch Gottes Gnade schaffe ich es, immer wieder aufs Neue, diese toten Fliegen in mir zu entdecken und ich schaffe es, durch seine Gnade und durch seinen Geist, diese toten Fliegen aus meinem Leben zu entfernen. Und ich schaffe es und ich habe es immer wieder geschafft, durch Gottes Gnade standhaft zu sein, selbst in den Momenten, wo Dinge von mir gefordert wurden, die gegen meinen Glauben gingen. Und ja, ich sehe die Regierung und ich bemitleide meinen Kanzler und ich bin traurig über all das, was dort passiert, aber ich blicke auf meinen König, dem ich wirklich diene. Prüfe dich im Lichte dessen, was wir hier gehört haben. Das war also der erste Bereich, auf den Salomo einging, auf die Tragweite der Torheit. Nachdem Salomo uns die Tragweite der Torheit vor Augen geführt hat, möchte er nun als zweites auf die Vorteile der Weisheit eingehen. Das ist der zweite Punkt, die Vorteile der Weisheit. Dies zeigt er uns in den Versen 8 bis 11 auf. Und in diesen Versen 8 bis 11 geht Salomo auf drei unterschiedliche Bereiche der Arbeit oder unserer alltäglichen Beschäftigung ein. Und dabei will Salomo uns aufzeigen, wie die Weisheit unsere Arbeit oder wie die Weisheit unser alltägliches Leben, unsere alltäglichen Beschäftigungen beeinflusst, und zwar positiv. Und das Erste, worauf Salomo uns in Bezug auf unsere Arbeit, auf unsere alltäglichen Beschäftigungen hinweisen will, ist, Arbeit kann gefährlich sein. Es ist weise zu wissen, dass Arbeit gefährlich sein kann. Er sagt in den Versen 8 bis 9, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. In diesen Versen geht Salomo auf die unvorhergesehenen Gefahren im Alltag oder im Arbeitsleben ein. Hier wird uns eine unschuldige Person beschrieben, die ihren gewöhnlichen Pflichten nachgeht. Eine Person, die pflichtbewusst ihre Arbeit tut, sei es zu Hause, im Garten, im Haushalt oder auf der Arbeit und während ihrer Arbeit verletzt wird. Umgangssprachlich kann man sowas auch einen Arbeitsunfall nennen. Natürlich kannst du in das Loch fallen, das du aushebst, um es als Fundament für dein Haus zu bauen und dir deinen Fuß brechen. Natürlich können sich hinter der alten Mauer in deinem Garten, die du einreißt, gewisse Gefahren verbergen, die auf dich lauern. Sicherlich kannst du dich verletzen, wenn du Ziegel brichst und sie zuschneidest, um sie passend für dein Haus zu machen. Und selbstverständlich besteht die Gefahr, dir einen Finger abzuhacken oder dir einen Fuß zu hacken, wenn du Holz hackst, um es im Winter warm zu haben. Natürlich bestehen Gefahren darin, in deinen alltäglichen Beschäftigungen. Jede Arbeit bietet seine Gefahren. Doch sollst du nur wegen den Gefahren, die hinter der Arbeit stehen, nicht arbeiten? Unter keinen Umständen. Wir sollen arbeiten. Sicherlich kennen wir das Sprichwort, wer nichts tut, der macht auch keine Fehler. Oder wir können auch sagen, wer nichts tut, der verletzt sich auch nicht. Aber wer nichts tut, der erreicht auch nichts und der kommt im Leben auch nicht weiter. Leute, die die Gefahren der Arbeit als Ausrede nehmen, nicht zu arbeiten, sind im Grunde genommen faule Leute. Sie sind einfach nur faul. Salomo warnt uns in Sprüche 22, Vers 13, der Faule spricht, ein Löwe ist draußen, ich könnte mitten auf den Straßen ermordet werden. Mit anderen Worten, das sind gewisse Gefahren, die auf der Straße, auf meinem Arbeitsweg lauern, deswegen gehe ich gar nicht auf die Arbeit. Jemand, der keine Lust hat, auf die Arbeit zu gehen, der kann als Ausrede sagen, wer weiß, vielleicht wartet ein Räuber auf der Straße auf mich, wer weiß, vielleicht passiert mir ein Unfall, ich bleib lieber zu Hause. Jemand, der faul ist und nicht arbeiten will, der wird alle möglichen Ausreden finden, um nicht zu arbeiten. Aber nur weil die Welt voller Gefahren ist, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht arbeiten sollen. Im Gegenteil, eine weise Person zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er sich der Gefahren bewusst ist und trotzdem auf die Arbeit geht. Dass er Fehler macht, dass er sich verletzt. Aber durch seine Fehler und durch seine Verletzungen lernt der Weise dazu, seine Arbeit zu optimieren und zu verbessern. Und darauf geht Salomo als nächstes ein. In Vers 10, Weisheit macht die Arbeit einfacher. Dort heißt es, wenn das Eisen stumpf geworden ist und man hat die Schneide nicht geschliffen, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber die Weisheit ist vorteilhaft, um etwas instand zu setzen. Erneut verwendet Salomo ein sehr simples und sehr einleuchtendes Bild, um die Wahrheit zu vermitteln, die er veranschaulichen will. Du kannst mit einer stumpfen Axt zwar arbeiten, du kannst Holz spalten, du kannst deine Arbeit verrichten, aber du musst mehr Kraft aufwenden, du musst mehr Mühe aufwenden und du bist am Ende des Tages erschöpfter und müder wie zuvor. Doch jemand, der weise ist, achtet darauf, dass er mit einer scharfen Axt arbeitet, dass er mit scharfen Werkzeugen arbeitet, um somit Kraft und Zeit zu sparen. Kurz gesagt, unfähige und unkluge Arbeiter vergrößern ihre Mühe beim Arbeiten durch stumpfe Werkzeuge, wohingegen kluge und fähige Arbeiter dafür sorgen, mit scharfen Werkzeugen fleißig zu sein. Allgemein gesprochen bedeutet es, wir sollen unsere täglichen Arbeiten mit Weisheit und mit Verstand verrichten. Wir sollten unsere Arbeiten optimieren. Wir sollten unsere Arbeit optimieren, um effektiver, um besser und schneller arbeiten zu können. Sehen wir Fortschritt, Innovation, Digitalisierung oder sonstige Dinge, sie sind nicht im Grunde genommen schlecht, sondern in gewisser Weise sind dies biblische Dinge. Diese Dinge können und sie werden viel zu oft schlecht eingesetzt. Aber wenn wir Fortschritt, wenn wir Innovation, wenn wir Digitalisierung zur Ehre Gottes einsetzen, dann ist es gut und biblisch. Eine weise Person achtet also darauf, bei seinen alltäglichen Arbeiten so effektiv und innovativ zu arbeiten, wie es nur geht. Und ich bin hier manchmal ein Tor. Wie oft muss ich 10 oder 15 Mal wieder in meinen Arbeitskeller gehen und wieder in den Garten? Ah, wieder was vergessen. Zurück, in den Schuppen, wieder in den Garten, ah, wieder was vergessen. Und ich hätte meine Arbeit wesentlich schneller verrichten können, wenn ich etwas mehr geplant hätte, wenn ich etwas innovativer wäre, dann wäre ich schneller vorangekommen. Und so habe ich meine Zeit nicht zur Ehre Gottes eingesetzt. Ich bin oft ein Tor in dieser Hinsicht, ich muss es bekennen. Ich arbeite oft nicht mit scharfen, sondern mit stumpfen Eisen. Aber wir wollen zur Ehre Gottes mit scharfen Eisen arbeiten, um so effektiv für ihn und für sein Reich arbeiten zu können. Eine weise Person achtet auch darauf, dass er seine Weisheit einsetzt, bevor er an die Arbeit geht, wie ich es eben gesagt habe. Darauf geht Salomo in Vers 11 ein. Er sagt dort, wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so nützt der Beschwörer nichts. Was bringt es dem Beschwörer, solch eine wunderbare Fähigkeit zu besitzen, eine Schlange zu zähmen, wenn sie ihn bereits gebissen hat? Es ist Gift im Blut und dann muss er gucken, was er macht. Dann bringen ihm seine Fähigkeiten nichts mehr. Er sollte seine Fähigkeit, sein Wissen, seine Begabungen einsetzen, bevor die Schlange ihn beißt. Wir sollten die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, so weise, so gut, so effektiv einsetzen, bevor wir an die Arbeit gehen, wie dann, wenn wir Fehler machen und uns eingestehen müssen, ich habe hier töricht gehandelt. Gott ist ein gnädiger Gott und er vergibt uns alle unsere Sünden, auch in der Hinsicht, wenn wir in diesen Bereichen töricht handeln. Aber dies sollte für uns keine Ausrede sein, zu sagen, ja, ist okay. Nein, wir wollen lernen aus unseren Fehlern. Nun, dieses Prinzip, das Salomo hier genannt hat, können wir auch auf unsere geistliche Arbeit im Reich Gottes übertragen. Wenn wir für Christus arbeiten, ja, dann warten viele Gefahren auf dich und auf mich. Natürlich ist es gefährlich, eine Gemeinde zu gründen, aber sollen wir uns nur wegen den Gefahren zurückziehen, um keine Gemeinden zu gründen? Natürlich ist es riskant, seine Heimat zu verlassen, um in einen entlegenen Ort zu ziehen, wo noch kein Evangelium ist, um dort das Evangelium zu predigen. Aber sollten wir deshalb zu Hause bleiben und Däumchen drehen? Natürlich ist es gefährlich, in unserer Gesellschaft für christliche Werte einzustehen. Aber sollten wir nur, weil es gefährlich ist, unseren Mund halten? Nein, im Gegenteil. Wir sollen umso mehr arbeiten und die Gefahren im Blick haben und dennoch für die Ehre Gottes im Reich Gottes arbeiten. Und wir sollten darauf achten, dass die Werkzeuge, mit denen wir im Reich Gottes arbeiten, nicht stumpfe Eisen, sondern geschliffene, scharfe Eisen sind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und wir haben geistliche Waffen. Wir haben das Schwert des Wortes und wir haben das Gebet, wir haben den Helm des Heils und den Schild des Glaubens. Und all diese Dinge, sie müssen scharf sein, sie müssen effektiv eingesetzt werden. Charles Bridges ermahnt und ermutigt uns zugleich an dieser Stelle mit folgenden Worten. Aber liegt das Geheimnis unserer Stumpfheit nicht darin, dass wir die Klinge nicht geschärft haben, dass wir das Gebet vernachlässigt haben, dass unser Glaube in einen schläfrigen Zustand geraten ist, dass wir den Begierden der Welt nachgegeben haben und dass unsere himmlische Hoffnung getrübt wurde? Doch wir dürfen die geschwächte Waffe nicht wegwerfen. Lasst uns vielmehr die Klinge neu schärfen. Tauschen wir eine Religion des Klagens gegen eine des beständigen Eifers, denn wir kämpfen für ein Reich, das bedrängt wird. Die Krone ist schwer zu erlangen und noch schwerer zu bewahren. Geschwister, lasst uns darauf achten, dass wir die Waffen des Glaubens beständig schärfen, jeden Tag ins Gebet gehen, jeden Tag ins Wort gehen und unseren Glauben jeden Tag schärfen, uns jeden Tag prüfen. Wo ist in meinem Herzen eine Liebe zur Welt? Wo ist in meinem Herzen eine Liebe zur Sünde? Wo ist in meinem Herzen eine Kälte und Distanz zu Christus? Und lasst uns diese Dinge beständig prüfen, dass wir scharf bleiben und unseren Kampf kämpfen können zur Ehre Gottes. Bevor wir diesen Punkt schließen, prüfe dich erneut. Prüf dich erneut. Wo, in welchem Bild, in welchem Porträt hast du dich wiedergefunden? Im Porträt des Törichten, des Faulen, desjenigen, der seine Arbeit nicht fleißig und nicht effektiv tut, der sich zurückzieht, sowohl im irdischen Arbeitsleben als auch im geistlichen Leben? Prüf dich. Oder kannst du durch Gottes Gnade sagen, ja, ich mache Fehler. Ja, ich habe mich so oft verletzt und ich habe viele Wunden. Aber all das hat mich stärker gemacht. All das hat mich mehr geschliffen. All das hat mich dahin getrieben, meine Axt, mein Eisen mehr zu schärfen, um effektiver, um innovativer, um besser zu arbeiten, um meine Zeit besser zu nutzen und um das Reich Gottes voranzutreiben in meiner Umgebung. Nun konnten wir sehen, wie groß die Tragweite der Torheit ist und wie vorteilhaft die Weisheit ist. Aber Salomo schließt, und darauf möchte ich im dritten Punkt eingehen, mit der Last der Torheit. Die Last der Torheit. In den Versen 12 bis 15 wird uns die Last, die Schwere, das Gewicht nochmal der Torheit beschrieben, wie sie den Toren selbst belastet. In diesen Versen geht Salomo darauf ein, dass der Tor, und er nimmt es wahrscheinlich nicht mal wahr, viel Mühe in seinem Leben hat, aufgrund seiner Torheit. Und insbesondere geht Salomo hier auf die Worte des Toren ein. In Vers 12 vergleicht Salomo die Worte eines Weisen mit den Worten eines Toren und sagt, die Worte des Mundes eines Weisen sind Anmut, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn. Hier werden sowohl die Auswirkungen der Worte eines Weisen genannt, als auch die Auswirkungen der Worte eines Toren. Die Auswirkungen der Worte eines Weisen, so sagt Salomo, sind Anmut. Das hebräische Wort Anmut wird an anderen Stellen auch mit Holdseligkeit oder Güte, Gunst oder auch Gnade übersetzt. Wenn ein weiser Mensch seinen Mund öffnet und beginnt zu reden, dann werden seine Zuhörer durch seine Worte gesegnet. Da kommt Holdseligkeit raus, da kommt Güte raus, da kommt Gunst raus. Wenn ein weiser Mensch mit dir redet, dann verlässt du dieses Gespräch auf, erbaut und ermutigt, weil Gnade aus seinem Mund kommt. Und genau darin sollten wir als Christen, jeder von uns, der sich zu Christus bekennt, uns auszeichnen. Denn Paulus sagt, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Epheser 4, Vers 29. Danach sollen wir streben. Ein weiser Mensch zeichnet sich darin aus, dass wenn er mit dir redet, du Gnade von ihm empfängst, du auferbaut wirst durch ihn, du gestärkt wirst durch ihn, du gesegnet wirst durch ihn. Nun, die Auswirkungen der Worte eines Toren, so sagt Salomo, sind das genaue Gegenteil. Sie bestehen darin, dass sie ihn verschlingen. Dass sie ihn verschlingen. Das Wort verschlingen kann auch mit verderben oder zunichte machen oder wegreißen übersetzt werden. Das heißt, ein Tor bringt durch seine Worte Verderben über sich selbst. Der Tor, wenn er seinen Mund öffnet, bringt keinen Segen zu seinen Leuten. Er bringt keinen Segen zu sich selbst. Wenn der Tor seinen Mund öffnet, dann reißt er sich selbst weg. Dann zerstört er sich selbst. Ähnliches sagt Salomo auch in Sprüche 18, Vers 7. Der Mund des Toren wird ihm zum Untergang. Und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Geschwister, deine und meine Worte haben mehr Gewicht, als wir es uns jemals ausmalen könnten. Nicht umsonst sagt Jesus, dass wenn er wiederkommt, er jedes Wort richten wird, das jemals aus unserem Munde kam. Wie schnell zerstören wir unser Leben durch ein einziges Wort? Durch einen Ausrutscher, ich wollte es gar nicht sagen, aber es kam raus und du hast dein Leben und das Leben deines Gegenübers zerstört. Die Worte eines Toren verschlingen ihn. Der Tor meint, sich durch eine Lüge bei den Menschen beliebt zu machen, aber dann ist es genau seine Lüge, die ihn ins Verderben bringt. Der Tor meint, sich selbst in ein schönes Licht zu stellen, indem er über andere schlecht redet, dabei stellt er sich selbst dadurch in ein schlechtes Licht. Sehen wir, der Tor redet viel und alles, was er sagt, dient nicht zu seinem Besten und es dient nicht zum Besten seines Gegenübers, sondern es dient zu seinem Verderben. Wir können also durchaus sagen, die Art und Weise, wie jemand redet, offenbart, ob er eine weise oder eine törichte Person ist. Und das ist, was Jesus bereits auch sagte. Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Matthäus 15, Vers 18. Wenn in deinem Herzen Gnade und Holdseligkeit und das Evangelium von der rettenden Gnade Jesu Christi ist, dann wird aus deinem Herzen Gnade über deine Lippen fließen. Wenn in deinem Herzen aber Torheit ist, keine Gnade, dann wird aus deinem Herzen über deine Lippen keine Gnade fließen, sondern Dinge, die dich verschlingen werden. In den Versen 13 bis 14 zeigt Salomo dann, in welcher Weise der Tor sich durch seine Worte zu erkennen gibt. Er sagt, der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede ist schlimmer Unsinn. Und der Tor macht viele Worte, doch weiß der Mensch nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wer wird es ihm kundtun? Wenn der Anfang der Worte eines Toren schon schlimm sind, dann wird das Ende noch viel schlimmer sein. Also wenn du jemanden reden hörst und der Anfang seiner Worte war schon sehr seltsam, dann kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass das Ende seiner Worte noch schlimmer war wie der Anfang seiner Worte. Und zudem zeichnet sich der Tor dadurch aus, dass er redet wie ein Wasserfall. Und dass er zu allem etwas zu sagen hat. Und dass er meint, dass er klug sei und zu jedem Thema mitreden müsse, aber dadurch offenbart er seine Torheit. Er kennt kein Ende in seinen Reden. Und obwohl er nicht weiß, was nach ihm sein wird, sagt Salomo, meint er doch eine Antwort darauf geben zu können. Wer kennt es nicht? Dieses Bild, dass da alte, übergewichtige Männer vor der Glotze sitzen und Fußball schauen und sagen, das hätte ich besser machen können. Nein, nein. Oder dass jemand, der überhaupt keine Ahnung von Kfz-Mechanik hat, meint mitreden zu müssen, wenn da professionelle Kfz-Mechaniker unter der Haube sitzen und rumschrauben. Ein Tor meint, dass er alles weiß, obwohl er gar nichts weiß und dass er überall mitreden muss, obwohl er lieber still sein sollte. Kennen wir das nicht von uns aus, über uns selbst auch manchmal? Dass da irgendwas abläuft in der Politik oder wo auch immer und wir meinen, mitreden zu müssen. Wir meinen es besser zu wissen. Dass da irgendeine Entscheidung getroffen wurde vom Pastor und man kennt die Hintergründe vielleicht nicht ganz. Man meint, mitreden zu müssen, am besten noch hinter dem Rücken. Geschwister, das ist töricht, wenn wir über Dinge reden, über die wir keine Ahnung haben. Dann lasst uns davor uns informieren, still sein, uns informieren und dann reden. Und dann unseren Mund öffnen, damit Gnade aus unserem Mund fließt und nicht Torheit. Wir sollten, bevor wir unseren Mund öffnen, daran denken, unserem Gegenüber Gnade und Segen zu schenken. Wir sollten als Christen unsere Weisheit dadurch kundgeben, dass wir langsam sind zum Reden und schnell sind zum Hören. Das ist, was Jakobus zu uns sagt. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1, Vers 19. Darin sollten wir es auszeichnen, dass wir uns hinsetzen, dass wir schnell sind zu hören. Dass wir nicht immer der Erste sind, der redet. Dass wir uns hinsetzen und hören. Dass wir warten. Und dann, wenn wir gefragt werden, vielleicht antworten und reden können. Was bringt dem Tor sein Gerede? Damit schließt Salomo diesen Abschnitt. Die Mühe des Torn macht ihn müde. Ihn, der nicht einmal zur Stadt zu gehen weiß. Sehen wir? Das ist, was ich zu Beginn dieses Punktes sagen wollte. Der Tor ist sich selbst eine Last. Die Torheit des Toren belastet ihn selbst. Es macht ihn Mühe. Sein Leben ist mühevoll. Sein Leben ist schwer. Sein Leben ist wirklich ein Krampf aufgrund seiner Torheit. Weil er die Axt nicht schärft, muss er mehr Kraft aufwenden und wird müde. Weil er auf seine Worte nicht Acht gibt, fügt er sich selbst und anderen Schaden zu und er merkt es nicht mal. Und er schafft es nicht mal, den Weg zur Stadt sich zu merken und verirrt sich auf der Hälfte des Weges. Alle seine Handlungen dienen dazu, dass er ein schweres Leben hat. Sie dienen dazu, dass er müde, dass er erschöpft und dass er kraftlos wird. Doch die Mühe eines Weisen ermüden ihn nicht. Ein Weiser schärft seine Axt. Ein Weiser achtet auf seine Worte. Ein Weiser merkt sich den Weg zur Stadt. Ein Weiser hat wahrlich durch Gottes Gnade allein ein bequemeres Leben als ein Tor. Und das Erschreckende dabei ist, dass der Tor das nicht eingestehen will, oder? Er liebt sein Leben und er will nichts an seinem Leben ändern. Und er meint, dass er der weiseste Mensch auf der Welt ist. Aber ein Weiser zeichnet sich genau darin aus, dass er erkennt, er ist ein Tor. Ich erkenne, ich bin ein Tor. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Weisheit, ich brauche Gnade. Herr, hilf mir und wirke du in meinem Leben. Und so lasst uns diesen Punkt schließen, indem wir uns erneut prüfen. Prüfe dich selbst. Wie redest du? Was kommt aus deinem Mund heraus? Bist du bestrebt danach, dass deine Worte deinem Gegenüber Segen bringen? Bist du bestrebt danach, dass deine Worte deinem Gegenüber Gnade bringen, dass sie ihn auch verbauen? Oder merkst du oft, dass deine Worte eigentlich dazu dienen, dass dein Gegenüber verletzt wird? Dass dein Gegenüber keine Gnade empfängt? Zeichnest du dich dadurch aus, dass du eigentlich in den Gesprächen immer die Person bist, die ganze Zeit redet? Oder kannst du durch Gottes Gnade sagen, nein, ich bin auch derjenige, der gerne zuhört und der dann antwortet, wenn er um Rat gefragt wird. Lasst uns danach streben und wenn Gott uns aufgezeigt hat, wo wir töricht handeln, dass wir dadurch nicht irgendwie betrübt oder verärgert sind, sondern ja, zerbrochen sind und sagen, Herr, ich bin hier manchmal töricht und ich handle hier manchmal töricht, aber ich will nicht so sein. Sondern ich will weise sein, ich will wirklich in allen Bereichen weise sein. Ich will mich davor hüten, dass tote Fliegen in mich hineinkommen. Und die toten Fliegen, die in mir sind, will ich hinaustreiben. Ich will darauf achten, meine Arbeit so effektiv und innovativ wie möglich zu betreiben. Und ich will darauf achten, dass meine Worte wirklich zur Erbauung dienen. Hilf mir dabei. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einer einzigen Anwendung. Wie genau dieses weise Leben in deinem und meinem Leben mit einer ziemlich großen und hohen Garantie und Wahrscheinlichkeit zunehmen wird. Und diese Anwendung lautet sehr einfach, du musst zunehmen in der Gottesfurcht. Du musst zunehmen in der Gottesfurcht. Es heißt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Psalm 111, Vers 10. Gute Einsicht, alle, die sie ausüben. Alle, die Gottesfurcht ausüben. Alle, die in der Gottesfurcht zunehmen. Sie haben gute Einsicht. Und das ist der Anfang der Weisheit. Das ist das Fundament. Das ist der Eckstein. Das ist der Beginn dafür, ein wirklich weises Leben zu leben. Die Furcht Gottes. Je mehr du an der Gottesfurcht zunimmst, umso mehr werden diese toten Fliegen rausgefischt werden aus deinem Leben. Je mehr du an der Gottesfurcht zunimmst, umso weniger Menschenfurcht wirst du haben und du wirst einen Standpunkt feststehen auf deinem Standpunkt, selbst wenn du unter Druck gesetzt wirst. Je gottesfürchtiger du bist, umso fleißiger und effektiver wirst du arbeiten. Je gottesfürchtiger du bist, umso bedachter wirst du auf deine Worte Acht geben. Sehen wir, je mehr wir Gott erkennen in seiner Gesamtheit, das heißt in seinem gesamten Wesen, in seinen Eigenschaften, in seinen Werken und in seinen Handlungen, umso mehr werden wir die Größe und Erhabenheit und Herrlichkeit Gottes sehen. Dies wiederum wird automatisch, unweigerlich dazu führen, dass du in der Gottesfurcht zunimmst. Und dies wiederum wird dazu führen, dass du auf dein Leben Acht gibst und weise lebst. Nimm zu in der Gottesfurcht. Nimm zu in der Gottesfurcht und du wirst zunehmen in der Weisheit. Möge Gott uns alle zu solch weisen Personen machen. Amen.